ARD.
Die unmittelbare Nähe zu Kindern bedeutet mir immer noch am allermeisten. Wenn sie diesen vertrauensvollen Blick haben. Und Vertrauen ist was sehr Wertvolles. Ich bin dann der Rolf, von dem sie bisher vielleicht nur was aus dem Lautsprecher gehört haben. Und plötzlich sitzt da ein Mensch vor ihnen oder steht vor ihnen. Und dieses Stück Vertrauen im Singen, das sind eigentlich die Glücksmomente, die am tiefsten reingehen.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe des Podcasts mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD Audiothek. Heute mit Daniel Kaiser und heute mit einem Hamburger, dessen Lieder zu Weihnachten dazugehören wie Baum, Geschenke und Kartoffelsalat mit Würstchen.
Und die Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.
Da muss man mitsingen. Moin, Rolf Zukowski.
Moin, aber die ist jetzt geschlossen. Jetzt werden nämlich die Plätzchen verzehrt.
Jetzt werden sie verzehrt. Das ist, Rolf, ein Hit bis heute. Und man kann sagen, das ist ein echtes Volkslied
geworden. Das ist auf dem Weg dazu. Ne? Ganz offiziell sagt man ja immer, der Autor muss verstorben sein. Ich lebe zum Glück noch. Aber ich spüre, da wächst ein Volkslied. Das macht mich sehr, sehr dankbar und glücklich.
Fast 40 Jahre alt ist das Lied. Weißt du noch, wie das entstanden ist?
Oh ja, und wie? Wir wohnen in Hamburg-Blankenese in einer alten Villa und da sind die Küchen in dem Fall mal sehr klein gewesen. Und da passte immer nur meine Frau mit den drei Kindern rein. Das war so um 1986. Da ist der Andreas gerade 2,5 gewesen, 2¾. Und ich war in Bochum in einem Konzert und habe mit meinem allerersten Autotelefon zu Hause angerufen, gesagt, ich komme jetzt wieder nach Hause, was macht ihr gerade so? Und ich hörte schon Klapper, 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 ja, wir backen Plätzchen. Und ich habe gesagt, na wunderbar, dann denke ich jetzt an euch, in 3 Stunden bin ich da, dann werden die ja wohl fertig sein. Und als ich zu Hause ankam, waren die Plätzchen fertig und auch dieses Lied. Ich hatte es mir nämlich im Auto ausgedacht, habe während der Fahrt, die A1 war damals so am frühen Abend noch relativ ruhig, tatsächlich vor mich hin fantasiert und habe vor mich hin gesungen. Und so sind übrigens einige meiner Lieder im Auto entstanden. Aber dies hat, glaube ich, den größten Kreis geschlagen, den man sich denken kann.
Du warst dann ja auch relativ schnell dann bei Wetten, das ja dann.
Richtig, ja, 1987.
Ja, und dann ist es ja wirklich auch eingeschlagen.
Das, ja, das war eigentlich über Nacht eigentlich jedem bekannt. Die Melodie ist natürlich nun auch sehr, sehr einprägsam, spielt, glaube ich, eine große Rolle. Und Thomas Gottschalk hat es ja präsentiert und ich glaube, er wusste nicht so ganz, was er da anrichtet, aber die Redaktion hat mich ja eingeladen. Übrigens, weil Thomas Gottschalk gerade mit 2 Damen in der Sendung davor ein bisschen Ärger hatte. Nicht mit den Damen, sondern mit der Presse. Ah. Anita Ekberg und Cher waren sehr knapp bekleidet in seiner Sendung.
Oha.
Und es ging durch die Presse, dass man die Sendung wohl mit Kindern nicht mehr gucken kann. Und dann hat die Redaktion gesagt, Rolf muss kommen.
Rolf rettet Thomas Gottschalk und Wetten,
ja, so das Phänomen. Ja, ein bisschen in der Art war es tatsächlich. Zum Glück ist dann die Sendung ja auch gut weitergelaufen.
Singst du das Lied auch noch privat und magst du das? Also nach so viel, nach 40 Jahren?
Also mir wird es nie zu viel. Ich singe es ja vor allem mit Kindern. Und dann macht es mir ganz besonders viel Freude. Ich freue mich aber auch ehrlich gesagt über die Versionen, die es gibt. Nicht über jede Version. Es gibt auch Versionen, die ich ein bisschen merkwürdig finde. Aber wenn Helene Fischer das singt, wird es sehr edel. Wenn Wolfgang Petri es singt und statt Kleckerei Schweinerei singt, ist es auch okay. Sehr gern habe ich Otto Waalkes, mit dem ich das Ganze ja auch für Silbereisens Adventsshow inszeniert habe. Dieses Lied hat ganz viele Farben angenommen, aber die Urfarbe mit Kindern und das beim Backen habe ich immer noch am allerliebsten.
Welche Musik klingt denn gerade zu Weihnachten jetzt bei dir zu Hause?
Ja, in der Vorweihnachtszeit sehr viel Plattdeutsches. Die Lieder der Fink war das Bild, die haben 1976 geschrieben. Die bedeuten uns immer noch sehr viel. Dat Joa Geil to End und Buten ist Weihnacht. Ich glaube, eure Hörerinnen und Hörer, die kennen das natürlich. Klar. Aber auch die Lieder von Peter Sue und Mark. Ich habe ja mit Peter Reber aus der Schweiz viel gemacht, auch Eurovision Song Contest.
Ja.
Und wir lieben diese schweizerdeutsche Weihnachtsstimmung. Das Album Sehnsucht nach Weihnachten von mir enthält auch viel von diesen Liedern, aber eingedeutscht mit ein bisschen schweizerdeutsch dazwischen. Und dazwischen gibt's auch immer mal wieder Klassisches, den Nussknacker von Tschaikowski zum Beispiel,
toll,
hört meine Frau sehr gerne.
Hör ich auch gerne zu Weihnachten.
Und in dem Sinne ist das schon eine, ja, musikalische Vielfalt in der Vorweihnachtszeit. Übrigens muss ich sagen, am Heiligen Abend zur Bescherung singen wir am Tannenbaum ganz traditionell O Tannenbaum.
Aha.
Und O du Fröhliche.
Ja.
Und danach lege ich die Platte des NDR Kinderchors unter der Leitung von Erich Bender auf und dann läuten die Glocken des Hamburger Michels.
Oh, krieg ich jetzt schon Gänsehaut.
Und wir hören alle Jahre wieder. Und das ist auch Tradition. Das soll auch so bleiben. Natürlich von einer Vinyl-Langspielplatte.
Natürlich mit dem obligatorischen Knacken und Knistern. Das gehört zu Weihnachten dazu. Ja. Und du hast ja eben, wir haben es gehört, deine Gitarre mitgebracht. Wir singen nachher, wie es sich zu Weihnachten gehört, auch noch zwei Weihnachtslieder. Auf den Weihnachtsmärkten habe ich jetzt gerade gesehen, da singen die Leute bei offenen Singen ja ganz unironisch Last Christmas als Weihnachtslied. Und mir bricht es da immer so ein bisschen das Herz.
Naja, es ist natürlich ein Lied zur Weihnachtszeit, aber es ist ja das Lied einer verunglückten Liebe, würde ich sagen. Und die Weihnachtsbäckerei ist ja ehrlich gesagt auch kein Weihnachtslied, ist eigentlich ein Bäckerlied. Ne? Man singt es schon im November.
Genau.
Aber vielleicht ist es auch so, dass eben das nicht tiefreligiöse dann noch breitere Kreise ziehen kann. Ich mag allerdings die Lieder, in denen man Weihnachten mit der ganzen Botschaft, Gott ist zu uns gekommen, das Jesuskind, daraus wird was ganz Großes. Ich mag Lieder, in denen das spürbar wird. Und unser Lied, da wurde mitten in der Nacht ein Kind geboren. Das singen ja auch schon ganz viele Interpreten bei Florian Silbereisen im Finale jetzt. Das bedeutet uns ganz besonders viel.
Die Weihnachtsbäckerei, die ist ja nur, sagen wir mal, die Lametta begrenzte Spitze deines Eisbergs. 15 Millionen verkaufte CDs. Ich kann es mal sagen, Rolf Zuckowski, du bist schon ein nationales Kulturgut. Wirst du auf der Straße erkannt und angesprochen hier in Hamburg?
Also ich glaube, es gibt bekanntere Gesichter. Mhm. Wenn Thomas Gottschalk durch Hamburg geht, wird er wahrscheinlich öfter angesprochen und Otto Walkes auch. Nein, es erkennen mich natürlich viele Eltern und sagen dann den Kindern, das ist der Rolf und der hat doch das und das, wie schön, dass du geboren bist, geschrieben. Aber die Stimme wird erkannt und die hat sich auch nicht so sehr verändert. Also wenn ich irgendwo spreche, dann kommen immer mal Leute auf mich zu, ich habe gerade ihre Stimme gehört, sind sie der Rolf? Und dann singe ich manchmal ganz spontan mit den Leuten einen Vers, zum Beispiel, ich schaffe das schon, das hat vielen Menschen sehr, sehr geholfen im Leben. Also in dem Sinne, ich bin ganz gerne bei den Menschen und mir ist dieses Erkanntwerden eigentlich auch noch nie irgendwie lästig geworden. Ich muss mich nicht verstecken.
Aber dann stehst du da auf der Straße und singst mit den Leuten. Das ist ja süß.
Ja, auf der Straße selten, aber kommt schon mal vor im Zug zum Beispiel, wenn es ein bisschen gemütlicher wird. Und das sind dann meistens ja nur kurze Andeutungen, dass man mal eine Zeile singt.
Ja,
so, die Leute sagen, welches Lied sie mögen und dann singe ich das an. Ein spontanes Konzert haben wir noch nicht gegeben, aber kann ja noch kommen. Wie heißen diese Dinger, wenn die Leute...
Fischerchöre.
Ja, genau.
Ja, genau,
gut,
genau.
Die Hamburger Fischerchöre.
Die Hamburger Fischerchöre.
Die Hamburger Goldkehlchen. Mit denen
mit den Goldkehlchen,
genau.
Du bist ein Hamburger Jung durch und durch und deshalb machen wir mal so eine 040 Aufwärmrunde mit dir. Mhm. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Das muss Elbe sein. Erstens lebe ich an der Elbe jetzt seit 1971. Und außerdem, die Alster ist wunderschön, aber die Elbe ist spannender. Die Schiffe sind unterschiedlicher. Mhm. Das Wetter ist auch spannender. Wir leben ja auch in dieser Südwestklimaströmung, die natürlich öfter mal den Wind gegen die Scheiben drückt und dann auch mit Regen peitschen lässt. Trotzdem ist die Schönheit und das Flair der Alster mir auch wichtig. Ich bin als Schüler übrigens gern mit dem Alsterdampfer vom Jungfernstieg nach Winterhude gefahren und habe auf dem Alsterdampfer meine Hausaufgaben gemacht.
Ah.
Und darum hat mir die Alster dann damals schon sehr viel bedeutet. Da kannte ich aber meine Frau noch nicht, die Blankeneserin. Und ich bin ja nun auch einer der Ehrenschleusenwärter der Alster. Und darum muss ich die Alster natürlich sehr hoch halten. Trotzdem, die Elbe gibt mir noch ein bisschen mehr.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Eigentlich lieber Franzbrötchen, aber nur, wenn ich auch irgendwas habe, um hinterher die klebrigen Finger wieder sauber zu machen.
Ja, manchmal klebt das ja wirklich sehr.
Fischbrötchen schmecken mir gut, aber ich esse öfter Franzbrötchen, weil ich ehrlich gesagt auch ein bisschen eine Naschkatze bin. Mhm.
Alter Elbtunnel oder Kühlbrandbrücke?
Im alten Elbtunnel muss man singen, dann versteht man ihn erst richtig. Es ist nämlich ein akustischer Raum, wie es ihn sonst nirgends gibt. Und er ist natürlich jetzt durch das Restaurieren auch ganz wunderschön anzusehen. Die zweite Röhre kommt ja auch noch. Und die Kühlbrandbrücke aus der Ferne zu sehen ist schön. Und Gäste aus Hamburg über die Kühlbrandbrücke zu fahren mit meinem VW-Wohnmobil, damit sie übers Geländer gucken können, heißt ein bisschen immer wie ein kleiner Flug mit Blick auf Hamburg. Das ist auch schön, aber ich würde mich letztendlich als originelles Ding, das es sonst nirgendwo gibt, doch für den Tunnel entscheiden.
Ein Tunnel. Und bei der Wiedereröffnung des Tunnels nach der Sanierung wurde das ja, da gab es ja eine Tunnelsinfonie. Mhm. Da standen ja ganz viele Musiker unten in den beiden Röhren. Ganz, ganz toll. Extra komponiertes Stück. Mit einem Wohnmobil, machst du damit auch Urlaub?
Ja, aber wir schlafen sehr selten da drin. Mhm. Es ist eine Notübernachtung möglich jederzeit, mhm. aber wir reisen gern damit. Es ist ein bisschen höher. Man sitzt, glaube ich, mit Blick auf vieles, was man im PKW nicht so gut sehen kann. Mhm. Es gibt eine eigene Toilette, was ich persönlich sehr zu schätzen weiß, weil nicht jede öffentliche Toilette ist appetitlich. Und es ist auch ein hohes Auto. Man kann Sachen hängen. Ich kann mich im Auto umziehen, wenn es zum Beispiel im Hintergrund von Konzerten ist.
Ja.
Man kann auch Sachen aufhängen, Kleidersäcke und ähnliches. Und die Gitarre passt gut rein. Und ab und zu sitze ich auch im Wohnmobil und probe nochmal Lieder, die ich selten singe und die kurz vorm Auftritt nochmal wieder gefestigt werden müssen. Das geht im PKW auch schlecht.
Also das ist dein Tourbus?
Ich habe schon das fünfte inzwischen. Es ist ein Hochdach, darum fahre ich sehr vorsichtig in Parkhäuser rein oder besser gar nicht.
König der Löwen oder Staatsoper?
Doch, die Staatsoper. Ich mag Musicals wirklich gern. König der Löwen ist auch mit das Grandioseste, was ich gesehen habe. Aber die Staatsoper hat natürlich kulturell eine so große Tiefe und meine Frau liebt die Ballettwerkstatt. Findet jetzt auch den Nachfolger von Herrn Neumeier sehr, sehr spannend. Also diese Kulturstätte würde ich dann doch noch höher setzen, weil Musicals gibt es eben auch mehrere und eine Hamburger Staatsoper gibt es nur eine.
Nur einmal. Allerdings, Herr Kühne möchte ja eine neue bauen. Mal gucken, ja,
soll
was
da soll er machen. Soll sich aber beeilen. Ich bin inzwischen 77. Herr Kühne, ich will da noch rein. Dann.
Hein Köllisch oder Udo Lindenberg?
Also ich bin ja ein Plattdütschen. Ich kann nicht so Goat Plattdütsch snacken wie Helmut Hamke und andere Lüt. Aber Hein Köllisch, der ist, glaube ich, immer in den Saal reingekommen und hat irgendeinen Spruch losgelassen. Irgendwas mit gute Laune oder jetzt geht's aber los. Udo Lindenberg ist mir sympathisch, ich kenne ihn auch sehr gut und er hat große Dinge geleistet. Aber ein Ur-Hamburger ist er für mich dann ja doch nicht. Er ist ja ein willkommener Zugereister aus dem Westfälischen. Aber Hein Köllisch habe ich ja selber nie erlebt. Meine Eltern haben allerdings von ihm geschwärmt. Ah. Die Generation, für die war er natürlich der Hamburger Musiker schlechthin.
Weihnachtsmarkt am Rathaus oder am Jungfernstieg? Dieser Weiße.
Ja, der Roncalli-Weihnachtsmarkt ist natürlich was sehr, sehr Spezielles und ich liebe den sehr. Ich bin mit meiner Mutter, die ist 2004 gestorben, einmal über den Weihnachtsmarkt gegangen. Hinterher war sie ein bisschen kaputt, weil die Schritte doch ein bisschen zu viele waren. Da haben wir uns auf dem Alsterschiff, auf dem Märchenschiff im Café wieder ausgeruht. Das andere ist edel und der Jungfernstieg verwandelt sich auch andauernd. Ich kann nicht ganz verstehen, warum der andauernd umgebaut werden muss, aber da haben klügere Leute wahrscheinlich einen Weitblick, den ich nicht habe.
Hofft man, denkt man, genau.
Also ich finde dann doch diesen, vor allem diesen Roncalli-Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt, der strahlt irgendwie mehr Herzlichkeit und Wärme aus.
Mhm. Hamburger sagen ja manchmal nur so halb im Scherz, Hamburg sei die schönste Stadt der Welt.
Ich weiß nicht, wo die überall nicht waren. Hamburg ist wunderschön, aber ich fand Sydney wunderbar. Ich kann San Francisco wirklich nur empfehlen. Die Altstadt von Bern in der Schweiz, es gibt so schöne, auch kleinere Orte wie Dinkelsbühl.
Ja, schön.
Könnte sich auch schönste Stadt der Welt nennen. Also ich mag diesen übertriebenen Stolz auf Hamburg nicht so gern. Ich weiß aber, dass es oft mit einem Augenzwinkern gesagt wird und dann ist es auch in Ordnung. Ich liebe Hamburg auch und es ist auch schön. Und es gibt sehr, sehr viele Blickwinkel in Hamburg, die unvergleichlich sind. Und aus Deutschland kommen ja sehr viele und sagen ganz bewusst, ich will in die schönste Stadt der Welt. Und wenn das Leute sagen, die zu uns kommen, dann höre ich das natürlich noch lieber, als wenn Hamburger sagen, so auf die Brust geschlagen, genau. Wir leben in der schönsten Stadt der Welt.
Aber du bist ja wirklich Hamburger durch und durch, nie so richtig weg gewesen, ne?
Nein, ich war natürlich viel auf Tournee,
ja.
In Deutschland, aber auch international. Ich habe die allerersten entfernten Konzerte in Stockholm gegeben, in Paris, war in Guatemala und bin immer wieder sehr gern nach Hamburg zurückgekommen. Allerdings habe ich unterwegs sehr, sehr viel gelernt, was man wirklich nur, wenn man dort ist, lernt, wie man auch leben kann.
Ja.
Und dass vieles, was wir hier haben, in seinem Wert uns erst richtig bewusst wird, wenn man woanders war. Ich sage nur als Beispiel mal, ich war in Guatemala, da ist immer Frühling. Das ist langweilig. Das ist nicht schön. Aber die Leute leben so. Ab und zu haben sie mal Schnee auf dem Vulkan oben, dann tanzen sie drumherum, glaube ich. Aber dass wir die Jahreszeiten haben und die leben wir in Hamburg ja sehr bewusst. Wir haben viele Bäume hier, die Blätter fliegen und es ist nicht immer schön, die alle zusammenzusammeln. Diese hat mein vierjähriger Enkel mir dabei geholfen. Das war sehr schön. Wir haben zwei Laubsäcke gefüllt. Aber Hamburg und die Jahreszeiten, ich glaube, Das ist mit das Schönste an unserer Stadt. Natürlich, in Deutschland gibt es ja überall Jahreszeiten. Das wissen nur viele gar nicht zu schätzen. Ich war auch in Australien, da gibt es auch nicht richtig Jahreszeiten. Jedenfalls nicht da, wo die hauptsächlich die Europäer wohnen, in Adelaide und so weiter. Da gibt es ein bisschen Sommer, ein bisschen Winter. Aber diese Abwechslung, den wir haben, der Frühling, der Hochsommer, der
andere
Herbst.
Andere Düfte sind da, andere Farben, genau. Also andere Temperaturen. Du wohnst da immer noch in Blankenese.
Genau.
Warum, was ist da so schön?
Na, also erstens, meine Frau hat mich dahin gelockt und die ist schön, die war schön, die bleibt auch schön für mich. Sie ist immer noch mein Mädchen. Es gibt einen Song von mir, der heißt Frau, Weib, Lady und immer noch mein Mädchen. Ja. Und das steht für mich an erster Stelle. Ich gucke sie immer noch richtig gern an. Das spielt eine große Rolle in unserer Beziehung, dass wir uns immer noch gern angucken. Ich höre sie auch gern, wenn sie mir ins Ohr singt, wie schön, dass du geboren bist an meinem Geburtstag.
Oh.
Dann geht mir das Herz auf. Und in Blankenese gibt es ja sehr, sehr viele Menschen, die dort schon lange wohnen, also Generationen, vor allem im Treppenviertel. Und darum ist es auch nicht ganz dieser Nobelvorort, von dem oft gesprochen wird. Es gibt sehr, sehr viel durchwachsene Bevölkerung. Mhm. Es gibt natürlich auch Leute mit großen Häusern, großen Villen, die gibt es aber eigentlich mehr in Hochkamp und in Städten. Und in Blankenese jedenfalls nicht im Treppenviertel, das ist auch viel zu eng dafür. Aber Blankenese hat eben auch eine Tradition, es hat auch Vereine, die das Ganze prägen, auch Trachtenvereine. Das schöne Fischerhaus ist jetzt wieder eine alte Begegnungsstätte.
Genau. Ja.
Ich muss da endlich mal wieder hin. Ich habe da auch schon gesungen und in dem Sinne, glaube ich, ist Blankenese nicht aus Versehen eines der beliebtesten Ausflugsziele in Hamburg.
Ja, mit Blick auf die Elbe. Du bist 1947 geboren, also im Nachkriegs-Hamburg, eine Stadt in Trümmern. Welche Erinnerungen hast du noch an diese Zeit, an dieses alte Hamburg?
Ich bin in Winterhude aufgewachsen, in der Semperstraße. Und zwar in dem Teil der Semperstraße, wer Hamburg gut kennt, der zum Stadtpark raufgeht, zum Wiesendamm. Da war einiges zerstört, aber nicht alles. Und ich habe sehr viel auf die Trümmern geguckt, mit unseren Spielkameraden auch in den Trümmern gespielt, was streng verboten war, aber das macht es ja nur umso spannender. Die Gefahr haben wir noch als Kinder nicht so ganz wahrgenommen. Und wir haben sehr, sehr armselige Lebensweisen gesehen. Menschen, die nur noch in Kellern wohnen konnten. Wir wohnten in einem Haus, da waren 4 Stockwerke, wir konnten runtergucken. Andere mussten aus ihrem Keller rauskriechen und Kippensammler gesehen. Es gibt Erinnerungen auch an Menschen, die mit dem Alkohol gar nicht gut zurechtkamen. Mein Vater gehörte leider auch dazu. Und das hat natürlich auch alles damit zu tun gehabt, dass die Lebensverhältnisse irgendwie nicht stabil wurden. Das hat ja gedauert.
Mhm.
Aber unsere Eltern und Großeltern haben uns den Blick nach vorne immer wieder gegeben und gesagt, es wird besser für euch, es muss besser werden. Und diesen Grundoptimismus, den trage ich auch in mir. Ich glaube, Kinder brauchen das. Und ich würde vielen Kindern wünschen, dass sie auch heute in einer Zeit von so vielen Zweifeln von Erwachsenen öfter mal hören, es wird gut, es ist dein Leben, mach's Beste draus. Und hab nicht zu viel Angst vor dem, was kommt. Es kommt sowieso.
Es kommt sowieso. Und das spürt man eben auch in deinen Liedern. Diesen Grundoptimismus. Das sind ja auch, es ist ja nicht nur Heiterthei, Weihnachtsbäckerei, sondern das
die
sind
Zweifel
ja auch tief
sind auch spürbar.
Ja, sind's auch,
immer wieder,
sind immer wieder spürbar. Dein Großvater Ernst Zukowski, der war, habe ich gefunden, Leiter des Männergesangsvereins der SPD in Winterhude.
Am Goldbergplatz.
Das heißt, Musik war bei euch zu Hause immer zu hören?
Ja, nur dummerweise habe ich ihn nie als Chorleiter gesehen. Ich wusste nur, dass macht er.
Mhm.
Also mit meinem Großvater habe ich die schönste Erinnerung, weil ich ihm vom Balkon im ersten Stock, im Parterre haben wir gewohnt, er stand im Garten, habe ich ihm runtergesungen, ein Lied von einem Komponisten, der Bräutigam heißt.
Mhm. Es singt wohl ein Vöglein die ganze Nacht, die lange, die dunkle, die Winternacht.
Also es ist eigentlich ein Weihnachtslied und da kamen ihm die Tränen.
Ja.
Und ich habe gedacht, warum ist er jetzt so traurig? Das Lied ist doch schön. Aber ich habe natürlich viel später erst begriffen, dass es Tränen der Rührung waren.
Ja.
Und das kann ich heute sehr gut nachvollziehen, wenn Kinder singen und wenn sie vielleicht auch gerne singen. Wir müssen ja nicht schön singen, aber gerne singen, wenn die Augen das ausstrahlen, dann kommen einem schon die Tränen. Und das war eigentlich somit die schönste Erinnerung an meinen Opa. Und er war Hausmeister. Eigentlich war er übrigens Schleppermaschinist aus Dresden nach Hamburg gekommen, weil dort die Arbeitslosigkeit so groß war. Aber dann hat er gewechselt in den Hausmeisterposten und da habe ich mit ihm ganz viel gearbeitet. Er hat einen Schraubstock gehabt, eine Drehbank oder was. Und ich habe mit ihm morgens aus dem verbrannten Koks noch brennbare Kohle rausgesucht.
Ah.
Das war wichtig, denn die musste man ja nicht wegtun. Das sollte man auch nicht wegtun, war ja kostbar. Also solche Erinnerungen habe ich an meinen Großvater, übrigens auch an meine Großeltern mütterlicherseits. Mhm. Wir haben als Kinder immer sehr gern geholfen und haben gespürt, dass das den Erwachsenen gut tut und Freude macht. Das war nicht Kinderarbeit und wir mussten auch nicht helfen. Wir wollten auch helfen. Kartoffeln abwiegen zum Beispiel. Gurken aus dem Glas in das Papier reinwickeln und über den Tresen reichen. Solche Sachen. Und natürlich auch zu Hause. Wir hatten ja keine Waschmaschine, keine Spülmaschine. Und wir mussten helfen und das war selbstverständlich. Und ich glaube, dass Kinder durch Helfen auch durchaus glücklicher werden können, weil sie merken, ich bin zu was gut. Und ich muss hier irgendwie arbeiten. Nee. Mama und Papa sind glücklicher, wenn ich mit anpacke.
Wenn ich mal anpacke und das auch ein Familiengefühl und so ist. Und die Musik, also haben die anderen Familienmitglieder auch Musik gemacht? Also war immer eine Melodie in der Luft zu Hause?
Meine Mutter war ja eine leidenschaftliche Sängerin. Mhm. Übrigens Friseurin, später Briefzustellerin, Postbeamtin. Und die hat in allen Lebenslagen gesungen. Und ich glaube, das ist vielleicht der stärkste Einfluss auf meine späteren Lebenswege. Dass ich sage, du kannst ganz traurig sein und singen. Du kannst übermütig fröhlich sein. Es kann Schabernack sein, Karneval, was auch immer. Oder auch eine Trauerfeier. Musik kann das ganze Leben begleiten. Und das habe ich von meiner Mutter tatsächlich bekommen. Sie hat immer nur Lächeln und immer Vergnügt aus Das Land des Lächelns gesungen. Oder Wo meine Sonne scheint von Katharina Valente. Oder So ein Tag, so wunderschön wie heute. Und mein Vater hat Mundharmonika gespielt, er war ja Seemann.
Ja.
Erstaunlicherweise ist er Heiligabend immer zu Hause gewesen. Ich glaube, er hatte irgendwie Heimweh, denn eigentlich waren die Schiffe nicht immer nach Hamburg gekommen. Er war dann auch mal von Amsterdam rüber gekommen und hat Mundharmonika gespielt auf dem Weg zum Tannenbaum. Oh. Und das Lied könnten wir mal singen. Wollen wir es mal machen?
Ja.
Wollen wir es versuchen?
Ihr Kinderlein. Ach, Ihr Kinderlein. Jetzt machen wir
das
Ihr Kinderlein.
Er gespielt und wir sind über den langen Flur zum Tannenbaum geführt worden, den er geschmückt hatte.
Also Rolf, immer wenn du erzählst, ich habe ständig Gänsehaut, weil das so schöne Erinnerungen sind und weil so viel Weihnachten.
Ja, die sind auch ja auch so lebendig, ne?
Ich habe meine Flöte mitgebracht, du hast deine Gitarre. Und jetzt machen wir mal zusammen.
Kann die Flöte auch in C-Dur spielen?
Ja, in C-Dur kann sie, glaube ich,
ja gut.
Auch. Genau. Ihr Kinderlein
kommt. Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all. Zur Krippe herkommet in Bethlehemstall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht.
Oh,
ja, ich sehe uns geradezu vor mir. Wir waren ja vier Kinder und dieser Gang zum Tannenbaum durch den Flur, der war so 5-6 Meter lang, das ist mit die intensivste Kindheitserinnerung, die ich überhaupt habe.
Es geht mir auch so, Weihnachten und vor allen Dingen auch die Lieder in der Adventszeit und zu Weihnachten. Also wenn wir als Kind meine Eltern den Adventskranz angezündet haben, also die Kerzen, und man hat zusammen gesungen, auch diese alten archaischen Lieder, und da steckt ja so viel Erinnerung, so viel auch ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Schmerz und die verlorene Heimat in Ostpreußen und Pommern, da steckt ja alles in diesen Liedern mit drin.
Ja. Also Lieder sind, glaube ich, für uns, für unsere Seele ganz besonders wichtig, weil man in einem Lied zu Hause sein kann. Ne? Ich habe auch oft gesagt, ich bin natürlich gern ein Sänger, aber eigentlich habe ich meine Lieder geschrieben, damit sie wandern, damit die Menschen sagen, das ist jetzt mein Lied. Ich singe, ich schaff das schon und denk dabei nicht daran, dass Rolf Zukowski das geschrieben hat. Nein, es ist mein Lied. Und ich glaube, wenn man so einen Vorrat von Liedern in sich trägt, ist man letztendlich stabiler und kann in vielen Lebenslagen durch Musik auch wieder Kräfte tanken, die drohen verloren zu gehen.
Vor 60 Jahren kam dann aber irgendwie nochmal eine andere Art von Musik in dein Leben, nämlich die Beethovens.
Genau, ja.
Also unsere Schülerband.
Ja. Ich bin ja auf die Albrecht-Herr-Schule gegangen. Das ist eine Schule, die heute bei Hagenbecks Tierpark ist. Die war damals mitten in der Stadt gegenüber der Gnadenkirche, die jetzt orthodoxe Kirche ist.
Ah ja, am Tschaikowski-Platz heute, genau, an der Messe.
Sehr, sehr besuchenswert, diese Kirche. Wirklich ganz, ganz wunderbar. Verschiedenste orthodoxe Glaubensgemeinschaften finden sich dort zusammen. So ein bisschen kleiner Frieden in Hamburg, würde ich sagen. Und diese Albrecht-Herr-Schule war sehr offen. Albrecht-Herr hat also ein pädagogisches System entwickelt, das uns erlaubte, ganz viel auszuprobieren. im Musikunterricht zum Beispiel das Abitur mit Michelle von den Beatles zu machen.
Ja.
Ne? Und die Band The Beethovens, die 1964, 65 gegründet wurde, die hat dann als Schülerband auch weit über die Schule hinaus wirklich viel bewegt. In anderen Schulen und in Clubs rund um die Alster haben wir getanzt. Und
ihr habt auch eine Platte aufgenommen.
Ja, ne? Happy to be Happy. Die gibt es übrigens inzwischen wieder als Vinyl, wenn man sowas sammelt. Ach, und natürlich kann man es auch streamen, da wo heute die meisten Musik hören, außer bei 90.3 und anderen Sendern, kann man auch die Beethovens jederzeit abrufen. Und dann hört man den jüngeren Rolf Zukowski nochmal. Also die Stimme hat sich nicht sehr verändert, aber man muss schon gut hinhören, um mich zu erkennen.
My little darling, say you're mine, and be sure that every word you say will open the door to my lonely heart. Whose queen you shall be. Come on, hurry in. Here is the key.
Ja, in Hamburg auf ihrer Bravo-Blitz-Tournee in der Ernst-Merck-Halle.
Also als sie schon zurückkamen sozusagen.
Ja, richtig. Und ich saß irgendwo und ringsherum um uns waren die Mädchen am Ausrasten. Und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich so verlieren kann in seiner Begeisterung. Aber es war natürlich diese Beatlemania, in die wir richtig eingetaucht sind. Und ein bisschen was davon haben wir als Band ja auch erlebt, dass man vor uns im Publikum nicht nur getanzt hat, sondern irgendwie ein bisschen ausgerastet ist. Aber ganz so extrem wie bei den Beatles nun wirklich nicht. Aber ich habe diese Band eigentlich auch als meinen wichtigsten musikalischen Einfluss über die ganzen Jahre. Ich glaube, es waren ja nur 8 oder 9 Jahre richtig Beatles. Danach waren es Lennon und McCartney und andere alleine. Aber die Vielfalt der Beatles, ich glaube, das wissen viele Leute nur, wenn sie sich mal etwas länger hinsetzen.
Jedes Album hat ja einen eigenen Geschmack.
Allein schon die Anzahl der Gitarren, die sie gespielt haben. Also da sind natürlich auch sehr viele Einflüsse von anderen hineingegangen. Vieles wurde sehr harmonisch und Sgt. Pepper war ja ein einziges großes Experiment. Also in dem Sinne, die Beatles hätte ich gern nochmal gesehen, aber soweit sind die dann auch nicht beisammen geblieben und ich konnte mich eigentlich nur immer noch an diese Blitztournee erinnern.
Du hast dann auch, und das ist ein wichtiger Teil, ein Baustein deines Lebens, deiner Karriere, Lieder nicht nur für Kinder, sondern für Erwachsene geschrieben. Mhm. Auch für ganz bekannte Leute, Juliane Werding, Nana Mouskouri, Guten Morgen Sonnenschein.
Richtig, genau.
Ja. Das ist ja...
Ich habe aber nur den Text geschrieben.
Ja, den Text, mal
ganz
genau.
Das Lied kommt aus Brasilien, heißt Canta Canta Mina Gente. Aha. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen. Aber es ist ja tatsächlich außer Weiße Rosen aus Athen Nanas größter deutschsprachiger Hit geworden, obwohl es die B-Seite einer Single war.
Also Lieder für Erwachsene. Wann kam der Twist zu den Kinderliedern? Wann kamen die Kinderlieder dazu?
Unsere Tochter Anushka ist 1971 geboren. Und ich hatte damals Freude daran, wenn sie Kinderlieder sang. Aus einem kleinen Buch, die Liederfibel aus dem Schwann Verlag. Mhm. Da waren alle meine Entchen und ähnliche Lieder in so Bildern gezeigt. Und die Noten waren eigentlich keine Noten, sondern hüpfende kleine Figuren. Und das haben wir sehr, sehr gern gehört. Aber ich habe dann mit meiner Frau immer wieder gedacht, mit ihrem Leben hat das ja nicht viel zu tun. Ne? Also es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Tut es nicht, bei uns in Blankenese jedenfalls nicht. Und dann habe ich mit ihr an der Hand tatsächlich angefangen, auf dem Weg zum Kindergarten Lieder zu erfinden. Zebrastreifen, Zebrastreifen, mancher wird dich nie begreifen. Daraus wurde dann mit Hilfe des Polizeiverkehrslehrers Eckehard Eichberg aus unserer Schule und dem ganzen Hamburger Westen wurde die Schulweg-Hitparade. Und in der Zeit, als Anushka dann 3, 4 Jahre alt war, da kam unser nächstes Kind, 74, Alexander, kam mein Freund Peter Metz, der Drummer der Schülerband The Beethovens, und hatte angefangen, Grafikdesign zu studieren und zeigte uns eine Bilderfolge, so kreisrund angeordnet wie eine Torte mit einer Vogelfamilie. Erst nur das Männchen, dann das Weibchen, dann ein Nest und so weiter. Dann wird das Kind geboren, ausgebrütet und am Ende lässt man das Kind nun auch wieder fliegen. In dem Sinne war das nicht nur kindlich. Und die ja sind entstanden, als ich diese Bilder gesehen habe. Hab gedacht, das möchte ich gern vertonen. Peter hat es mir nicht nur erlaubt, hat sich gefreut. Und wir sind beide immer noch sehr befreundet. Unglaublich glücklich, was daraus über die Jahrzehnte geworden ist. Es ist ja immer noch ein Standard in ganz vielen Schulen, Chören, Tanzgruppen. Es wird aufgeführt. Und die Vogelhochzeit war so ein bisschen, außer dieser Schulwick-Hit-Parade, die etwas später entstanden ist, nur die Lieder-Schulwick-Hit-Parade habe ich tatsächlich schon vorher zum Teil gefunden. Das Album nach der Vogelhochzeit.
Und die Vogelhochzeit, du warst neulich in Shanghai und hast eine deutsch-chinesische Vogelhochzeit
gemacht. Also das neulich ist aber 20 Jahre her.
Schon 20, ist schon, ja. Ist schon
trotzdem neulich.
Schon. Also ich dachte,
alles relativ.
Alles relativ. Wie war das denn?
Also die deutsche Schule hat mich eingeladen, Stefan von Löwies, der in Hamburg ja sehr viel Kinderkultur auf die Beine gestellt
Kinder,
hat.
Kinder, das Festival.
Hat das ja vermittelt. Und dort hat man auch die Vogelhochzeit auf Chinesisch aufgeführt, aber bilingual, also Deutsch und Chinesisch. Und es war total spannend zu sehen, wie die chinesischen Kinder das alles ritualisiert haben, was die deutschen Kinder ganz natürlich gespielt haben. Man konnte an den deutschen Kindern die Eltern erkennen. Wie benehmen sich die Eltern mit den Kindern? Mhm. Bei den Chinesen überhaupt nicht. Da waren bestimmte Fingerbewegungen und Körpersprache. Aber dann hat man gemerkt, dass die chinesischen Kinder sich nach und nach von den Deutschen immer mehr abgeguckt haben. Zum Beispiel am Anfang haben die Chinesen das Ei im Nest nicht berührt, sondern nur mit einer gewissen Aura so gestreichelt, mit Abstand. Und die deutschen Kinder haben das Ei in den Arm genommen und fast zerdrückt. Und die Chinesen haben dann am Ende das Ei so leicht angetatscht. Also das war sehr schön zu sehen, wie man zueinander gefunden hat. Aber die deutschen Kinder haben auch von den chinesischen Kindern viel gelernt. Die konnten sich zum Beispiel sehr, sehr gut gedulden. Und so Proben sind ja nicht immer so, dass man nur Spaß hat. Man muss auch oft abwarten. Und das ist für deutsche Kinder manchmal nicht so leicht. Chinesische Kinder sind durchaus disziplinierter. Kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall haben die Deutschen sich langsam, ähnlich wie die Chinesen, etwas ruhiger verhalten, wenn sie nicht dran
interessant,
waren.
Interessant.
Absolut, ja.
Musik hast du dann vor allen Dingen, wenn ich es richtig verstanden habe, für deine eigenen Kinder auch zuerst geschrieben. Also das ist ja Musik aus eurem Familienleben heraus. Ja. Mochten deine Kinder die Lieder denn immer? Denn irgendwann ist man doch als Vater und als Mutter ist man doch irgendwann noch auch uncool, oder?
Naja. Es gibt immer so Zeiten, wo man wirklich mal zu sich selber finden muss. Und meistens ist das ja so mit 12, 13, 14 Jahren so oder auch noch etwas länger. Eigentlich mochten und mögen unsere Kinder und auch jetzt die Enkelkinder die Lieder selber sehr, sehr gern. Es ist ja auch was von ihnen da drin, ohne dass sie genannt werden. Aber die spüren das ja. Meine Tochter Anuschka hatte ein bisschen Probleme in der Schule mit 13, 14 Jahren, weil wir da auch die ersten großen Fernsehauftritte hatten. Und da wurde sie dann manchmal auch so angesprochen, dass sie das nicht so gern gehört hat. Letztendlich dauerte das aber nur ein, zwei Jahre. Und dann haben alle Kinder gemerkt, das ist doch irgendwie cool. Wobei das Wort wurde gar nicht benutzt damals, sondern schön, sagte man. Schön, dass du das machst. Und ich habe hier übrigens auch ihre Schule einbezogen, die Gorch-Fock-Schule in Hamburg-Blankenese, singt das Lied Unsere Schule hat keine Segel auf meinem Album Radio Lollipop mit dem gesamten Schulchor. Die gesamte Schule habe ich ins Studio geholt nach Tondorf. In dem Sinne habe ich auch immer mich bemüht, unsere Kinder in die Gemeinschaft hineinzuführen und sie nicht aus der Gemeinschaft herauszufiltern, denn das kann Kindern durchaus auch durchaus schaden auf Dauer.
Singen Kinder heute noch genug? Ist es auch in der Schule also und so, in den Familien?
Man kann das nicht verallgemeinern. Ich bin ja in einer Welt, in der ich andauernd singende Kinder höre. Und da würde ich sagen, ja, Kinder singen noch ganz viel und gerne. Es gibt aber auch Schulen, in denen der Musikunterricht nicht stattfindet oder sehr, sehr reduziert ist, weil es nicht genug Lehrkräfte gibt. Es gibt Kindergärten, in denen viel gesungen wird, aufgeführt, gespielt, getanzt. Es gibt aber auch Kindergärten, in denen nur mal eine CD aufgelegt wird und dann wird dazu irgendwas gemacht. Ich würde mir wünschen, und meine Stiftung heißt ja Kinder brauchen Musik, habe ich mit meiner Frau gegründet und meine Verlegerin Dagmar Sikorski hat uns dabei geholfen. Ich glaube, man sollte unbedingt alles tun, damit in der Musik und in der Schule, vor allem in der Schulmusik, die Kinder sich wirklich wiederfinden, dass man vom Kind her denkt und nicht zu theoretisch rangeht. Und in Hamburg gibt es ja das Konservatorium, da bin ich jetzt Pate der
ganz
Musikschule.
Neu, ne? Genau,
ganz genau, ja. Wir haben das jetzt gerade eingeweiht.
Kolbenhöfen, da genau.
Genau, und das ist sehr, sehr beispielhaft, was man dort macht. Da ist ja ein Musikkindergarten und Kent Nagano ist da der Pate, ich bin der Pate der Schule. Es wird aber auch ausgebildet, da ist alles unter einem Dach, Kindergarten, Schule und Ausbildung. Mhm. In dem Sinne glaube ich, dass solche Impulse ins Land ganz wertvoll sind, damit mehr gesungen wird. Und es haben viele Leute noch viel klügere Dinge als ich dazu zu sagen. Professor Bastian zum Beispiel von Universität Frankfurt hat nachgewiesen, dass Kinder, die viel Musik haben in der Schule, auch lieber und besser lernen. Die Lerngemeinschaft wird insgesamt gestärkt und nicht nur die Musikalität. Und darüber müssen sich, glaube ich, noch viele Leute auch in der Politik klar werden, dass Musik in der Schule nicht so ähnlich ist wie die Sahne auf dem Kuchen, sonst ist der Kuchen.
Es ist der Kuchen, das ist der Boden, die Substanz. Rolf, du hast die große Bühne gehabt, Wetten, dass Helene Fischer, eigene Fernsehshows. Und du bist in ganz kleinen Kindergärten von einer Handvoll Kiddies aufgetreten. Was sind so die schönsten Musikmomente? Was ist dir am nächsten gewesen gegangen?
Das ist eine Gewissensfrage. Die unmittelbare Nähe zu Kindern bedeutet mir immer noch am allermeisten, wenn sie diesen vertrauensvollen Blick haben. Und Vertrauen ist was sehr Wertvolles. Ich bin dann der Rolf, von dem Sie bisher vielleicht nur was aus dem Lautsprecher gehört haben. Plötzlich sitzt da ein Mensch vor Ihnen oder steht vor Ihnen. Und dieses Stück Vertrauen im Singen, oder meistens singen wir ja sehr schnell miteinander und ich singe ja nicht nur was vor, das sind eigentlich die Glücksmomente, die am tiefsten reingehen. Aber ich war ja jetzt gerade mit meiner Tochter Anushka im Adventsfest der 100.000 Lichter. Da haben wir gesungen, wer uns der Himmel immer so nah, im Duett. Das ist eigentlich unser liebstes eigenes Weihnachtslied, weil es die weihnachtliche Botschaft so ganz allgemein verstärkt, sich für andere einsetzen, Liebe über Weihnachten hinaustragen. Das war dann auch mit ihr zusammen nochmal vor der Kamera zu stehen, war sehr, sehr berührend. Und so ähnliche Momente habe ich natürlich in größeren Sendungen oder auf größeren Bühnen auch schon gehabt. Aber so richtig vergleichen kann man es nicht. Ich lebe schon nicht mehr so viel wie früher in 2, 3 Welten. Und eine Welt würde ich am ehesten am nicht verzichten wollen. Das ist unmittelbar bei den Kindern zu sein. Auch gern bei größeren. Ich bin auch zum Beispiel bei der Lebenshilfe in Schenefeld. Meine Verbindung zur Lebenshilfe ist auch ganz alt. Und da ist eine Art kindliche Freude in den Erwachsenen, die ich auch göttlich finde. Und da wird man so in den Arm genommen, dass man kaum wieder wegkommt. Und das sind auch Momente, die ich dann als weihnachtliche Stimmung mit nach Hause nehme.
Du hast gesagt, seine Mutter hat dich dann auch inspiriert mit ihrem optimistischen Grundton, der auch über Musik, vor allen Dingen über Musik transportiert wurde. Und sie hat das ja noch durchaus ja lange erlebt, was du mit deinem Leben und mit der Musik gemacht hast. Wie war das für sie?
Ja, ich glaube, dass sie das als ganz großes Geschenk ihres Lebens wahrgenommen hat. Ich habe ja noch 3 Geschwister. Die haben auf ihre Art auch viel dazu beigetragen, dass meine Mutter glücklich war. Das Leben mit meinem Vater war sehr schwer für sie und wir mussten alle auf unsere Art ein bisschen ausgleichen. Das haben, glaube ich, auch alle meine Geschwister geschafft. Und ich will mich da mit meiner Musikalität und meinem Erfolg nicht über meine Familie erheben. Aber sie hat oft im Publikum gesessen und mitgesungen, hat mir einmal Blumen zur Bühne gebracht, wie ein Fan. Und in dem Sinne war meine Mutter, glaube ich, in meiner Musik auch ein bisschen leichter. Also alles, was im Leben für sie schwer war, später auch gesundheitlich. Sie konnte dann irgendwann kaum noch sehen, aber hören umso mehr. Ich glaube, dass meine Lieder da in ihrer Seele noch ein bisschen beigetragen hat, dass sie gegen Ende ihres Lebens nicht verzweifelt ist.
In deiner Autobiografie beschreibst du ja auch eben die schwierigen Momente in der Familie, die du schon angedeutet hast, dass der Vater als Seemann oft nicht da war, dass er alkoholkrank war und dann auch Suizid begangen hat. Wie bist du da durchgekommen?
Das muss man einfach irgendwie. Es muss ja weitergehen, ne? Also es war natürlich der schrecklichste Moment in meinem Leben und das kann man eigentlich auch kaum schildern, diese Nachricht, Papa ist irgendwie nicht mehr unter uns und er wollte auch nicht mehr unter uns sein, die muss man irgendwie verkraften. Ich glaube, wichtig war für uns, dass wir als Geschwister und meine Mutter auch gesagt haben, wir hätten eigentlich es nicht verhindern können. Wir haben nichts falsch gemacht. Denn dieser Vorwurf, was habe ich falsch gemacht, habe ich Schuld daran, der belastet, glaube ich, sehr viele Menschen, in denen Menschen aus dem Leben scheiden. Ich glaube, damit sind wir im Reinen. Er wollte nicht mehr leben. Und ich war damals ja noch etwas jünger als heute. Ich habe damals gesagt, er konnte sich ja auch nicht aussuchen, ob er geboren werden will. Dann sollte er sich wenigstens aussuchen dürfen, ob er noch leben will. Mit dieser kleinen Lebensphilosophie konnte ich ganz gut damit umgehen, dass er nun mal nur noch in der Erinnerung da ist. Und ich glaube, das geht meinen Geschwistern ein bisschen ähnlich.
Du hast mit deiner Musik ja ein ganzes Leben gestaltet. Das ist ja nicht nur ein Soundtrack, sondern das ist ja wirklich ein Inhalt. Und du transportierst so viele andere Sachen sozusagen auf dem großen Dampfer Musik und auf den Liedern. Dein Engagement, Konzerte an der Elbe mit 23 Orten. Wir sind hier an der Elbe, so eine Core-Partnerschaft. Mhm. Du warst, wie gesagt, in Shanghai. Du hast ein Herz für Kinder gemacht und alles. Also du hast, man hat den Eindruck, Du suchst sozusagen nach Möglichkeiten, mit deiner Musik noch mehr zu machen, noch Gutes zu tun.
Ja, das ist wohl aber irgendwie ein Teil meines Naturells. Ich überlege nicht zu Hause, was kann ich mal Gutes tun, sondern in der Musik gibt es eben auch so viele Möglichkeiten. Viele Leute möchten gern helfen. Ich bin zum Beispiel mit Hanseatic Help sehr verbunden. Ja. Da sagen Leute, okay, ich gehe dahin und helfe die eingehende Kleidung zu sortieren. Das ist auch wichtig. Ja. Aber als Musiker hat man eben doch noch ein paar Möglichkeiten mehr und ich finde, das ist auch eine Verantwortung, die man dann hat. Übrigens, das Elbkindlerland lebt. Nächstes Jahr gibt es wieder 12 Konzerte entlang der Elbe und wenn man auf die Website geht, Elbkindlerland e.V., dann sieht man jetzt schon die Termine. Ich freue mich sehr drauf. Aber ich kriege eben auch viel zurück. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn ich zum Beispiel in Hospizen bin. Ich bin Pate von 4 Kinderhospizen, Sternbrücke in Hamburg-Rissen zum Beispiel. Dann gebe ich denen vielleicht was, aber ich kriege eigentlich mehr zurück, als ich geben kann. Denn was eine Stunde Leben bedeutet, das begreift man in einem Kinderhospiz erst richtig. Wenn man sagt, das Leben geht leider viel zu schnell zu Ende, also lasst uns jede Stunde leben, leben, leben. Das nimmt man mit, den Wert des Lebens als solches und ähnliche Erfahrungen vielleicht nicht ganz so tief, wie ich es jetzt gerade ausgedrückt habe, kriege ich eigentlich immer. Ich lerne durch meine kleinen Konzerte Menschen kennen. Ich gebe ja nun auch schon lange keine großen Konzerte mehr, denn die bestehen natürlich sehr oft darin, dass man ein Team hat, dass das Team irgendwie funktionieren muss. Bühnenaufbau, Probe, dann hinterher Autogrammstunde und wir müssen jetzt weiter, Rolf, und so weiter. Mhm. Diesen Druck habe ich nicht mehr. Sondern ich fahre in der Regel allein zu einer Einrichtung, die ich gern fördern möchte oder die mich so herzlich eingeladen hat, dass ich nicht Nein sagen konnte. Dann lerne ich dort Menschen kennen, die sich engagieren, die mit meiner Musik leben und die mir dann auch etwas mit auf meinen Weg geben, warum es gut ist, dass wir uns gefunden haben. Und das wird auch sicher noch lange so bleiben, wenn ich hoffentlich gesund bleibe.
Wir haben in unserem Podcast einen Fragebogen und die Fragen, die bekommen alle Gäste. Die erste Frage lautet, wenn du König von Hamburg wärst, hättest alle Macht, was würdest du als allererstes in dieser Stadt ändern? Also was stört dich?
Ich würde die Monarchie abschaffen. Monarchie mag ganz nett sein. Leonie von Schmetto hat mir das neulich beigebracht, was Prinz Charles und jetzt König aushalten muss. Nee.
Das ist unsere Adelsexpertin.
Ich nehme das mal als Gedankenspiel. Ja. Ne? Ich würde fehl öfter mal Platznecken als König von Hamburg und ich würde jade die Baba Tomin Pressesbrücker mucken.
Eine gute Wahl, eine gute Wahl. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Wo ist Hamburg bei sich selbst?
Auf dem Feuerschiff an der Überseebrücke, rechter Hand die Elbphilharmonie und gerade aus der Michel und im Rücken Schiffe und Geräusche und die sabbelnde Elbe. Also ich finde, für mich ist das der eigentliche Mittelpunkt von Hamburg. Und übrigens, man kann auf diesem Schiff wunderbar essen und sogar übernachten. Wenn man Gäste einlädt, es gibt viele schöne Hotels in Hamburg, auch auf der Cap San Diego übrigens, aber auf dem Schiff übernachten, das haben ja viele noch nie erlebt, so richtig in der Koje und das kann ich nur empfehlen.
Was möchtest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast vielleicht?
Ein Rundflug.
Ja.
Ich bin bei Instagram und beobachte jemanden, ich glaube, der heißt Bossi-Pilot oder so ähnlich. Und der macht immer Rundflüge über Hamburg. Und es ist so schön, diese Stadt von oben zu sehen. Der macht es natürlich fast nur bei gutem Wetter. Ich glaube, ich würde mal gern mit ihm fliegen. Vielleicht hört er die Sendung.
Die Weihnachtsbäckerei ist ja wirklich so ein bisschen was wie Last Christmas von Wham. Ist das so, also ich stelle mir das so ganz naiv vor, dass da im Dezember oder Januar wirklich jedes Jahr ein Tantiemen-Check bei dir so nochmal ins Haus flattert. Ist das so? Also könntest du von der Weihnachtsbäckerei leben?
Also wenn ich all die Plätzchen essen würde, würde ich nicht mehr lange leben. Ja. Nein, es ist ein Lied, das zum Glück ja geschützt ist. Ja. Und wir haben die GEMA, nicht jeder liebt sie, aber wir Autoren brauchen sie. Und es gibt ja sehr, sehr viele, die nur davon leben, dass sie kreativ sind und nicht auch noch Auftritte haben und andere Einkünfte. Die Weihnachtsbäckerei hat inzwischen natürlich schon ein Volumen erreicht, von dem ich leben könnte. Aber ich gucke mir das auch nicht so genau an, weil ich ja nun ein relativ breites Repertoire habe. Ja. Ist das einer der Leuchttürme im Repertoire. Es gibt noch ein paar andere, aber die Weihnachtsbäckerei hat natürlich inzwischen schon eine Größe bekommen, die ich so nicht erwartet hätte.
Wie feierst du Weihnachten? Wir haben schon gehört, Musik spielt eine große Rolle. Was gibt's zu essen?
Also erstens feiere ich ja nicht allein Weihnachten. Mhm. Ich bin ja zum Glück mit einer Familie gesegnet und wir sehen uns Weihnachten wirklich alle, nicht immer alle am Heiligen Abend, aber in den 2-3 Tagen drumherum. Und wir haben aus der Schweiz die Tradition Fondue mitgenommen. Die Schweizer sind ja, was das angeht, sehr spezialisiert, Raclette und Fondue. Und das Schöne ist, dass man da in der Vorbereitung alles irgendwie ganz cool machen kann. Es ist ja ein weitgehend kaltes Essen, außer dass dann der Topf heiß gemacht wird. Und es kann jeder irgendwie sagen, was er gerne lieber haben möchte, was auch nicht. Und da wir dann mit den Kindern zusammen essen, kommt jeder auf seine Kosten. Bei meiner Mutter, die ja Briefträgerin war, habe ich ja gesagt, gab es natürlich Würstchen und Kartoffelsalat. Das war auch leicht vorzubereiten. Aber für uns ist Fondue eigentlich das Heiligabendessen.
Was planst du im neuen Jahr? Ich habe schon gehört, große Konzerte gibt es keine mehr, aber du bist noch.
Die Elbkinderland-Konzerte werden wieder etwas größer, aber da will ich vielleicht sagen, und das ist mir wichtig, das Elbkinderland soll als musikalische Einheit oder Einheit, doch, wir haben den Einheitspreis bekommen für das Miteinander entlang der Elbe. Ja. Und es soll weiterleben, wenn ich nicht mehr dabei sein kann. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Darum spielen inzwischen in den Konzerten die Chöre die Hauptrolle. Ich bin auch da, ich singe auch gern, moderiere, gehe aber auch immer mal an den Rand und zeige allen, die da sind, dass es ohne mich durchaus auch schön wäre. Vielleicht auf eine andere Art, aber diese Konzerte, die werden teilweise nicht so klein sein. Wir fangen im März in der Friedrich-Ebert-Halle an, hier in Harburg. Mhm. Das geht aber bis rauf nach Dresden, andere Richtung Cuxhaven. Und ansonsten, das ist nicht sehr romantisch, ich möchte dringend mein Büro aufräumen. Ich komme leider nicht mehr um den Gedanken herum, dass irgendwann die Kinder dieses Büro mal irgendwie angucken und sagen, das war also seine Welt, was hat er uns da alles hinterlassen, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Mhm. Ich fühle eine große Verantwortung, das zu strukturieren, damit sie wissen, das wollte er unbedingt für uns auch hinterlassen. Mhm. Und bei anderen Sachen zu sagen, ich muss mich von Dingen trennen, die mir viel bedeuten. Es ist alles gelebtes Leben, aber ich kann das nicht alles aufbewahren. Irgendwann wird es eine Last für die, die nach mir kommen. Und damit werde ich das nächste Jahr wirklich sehr, sehr oft mit mir allein sein. Bei einigen Dingen ist man schnell entschieden. Man kann Bedrucktes zum Beispiel in die Hand nehmen und sich relativ schnell entscheiden, aufbewahren oder nicht. Aber man muss Audios durchhören, CDs, alte Bänder, Kassetten, VHS-Kassetten.
Und da entdeckt man ja manchmal noch.
Einiges wird tatsächlich dadurch doch mal wieder lebendig. Also in dem Sinne, es ist ab und zu so ein Abschiedsschmerz, sag Mülltonne oder nicht. Aber da ist eben über die Jahre viel geworden ist und ich bin, weiß Gott, kein Messi. Eigentlich ist das alles aus meiner Sicht sehr ordentlich. Aber ich bin dann nächstes Jahr 78 und um uns herum gibt es nur nicht so wenige, die nicht 78 geworden sind. Darum nehme ich das wirklich ernst, dieses Stück Hinterlassenschaft doch ein bisschen so zu strukturieren, dass sie sagen, er hat an uns gedacht und ich möchte gern, dass man ein bisschen lächelt, wenn man an mich denkt und nicht irgendwie verzweifelten Blick hat in meinem alten Büro.
Ganz gewiss, ja. Ein Leben voller Musik und die Musik klingt weiter. Jetzt auch bei uns zum Abschluss noch mal ein Weihnachtslied. Fröhliche Weihnacht überall haben wir uns rausgesucht.
Ja. Wieder wenn mit es Flöten. Denn so wäre, fröhlich überall, ja. Ich würde es mir sehr wünschen und hoffe, dass wir das nächstes Jahr vielleicht mit leichterem Herzen singen als jetzt, ja.
Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtslied, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall.
Min haben auch frohe Weihnacht, alto Sohn.
Fröhliche Weihnachten. Vielen Dank, Rolf. Rolf Zukowski. Ja, und dieses Gespräch zum Nachhören und alle anderen Begegnungen mit Mary Rose, mit Burkhard Klausner, mit Bodo Wartke und findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Also frohe Weihnachten jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Jeder kennt die Beatles. Wahrscheinlich die berühmteste Band der Welt. Ihre Musik wird von Generationen hinweg geliebt. Here Comes the Sun zum Beispiel war schon 1969 ein Hit und ist längst ein Klassiker. Und heute sogar ein Trending-Song auf TikTok. Aber wie sind die Beatles eigentlich die Beatles geworden? Das kam durch Hamburg. Wirklich. In unserem neuen Podcast Becoming the Beatles – Die Hamburger Jahre erzählen wir davon. denn da sind sie groß geworden. We grew up in Hamburg, hat John Lennon gesagt. Und dass sie live nie besser waren als auf den Bühnen von St. Pauli. Dabei waren sie am Anfang richtig schlecht. Ihre ersten Auftritte in einem Stripclub ziemlich lahm. Eine fast noch Schülerband, eine Bum-Group, wie ein anderer englischer Musiker lästerte, eine Pennergruppe. Aber 3 Jahre später sind die Jungs aus Liverpool Superstars, schreiben ihre eigenen Hits, verkaufen Millionen von Platten, werden von kreischenden Fans verfolgt. Also, was ist da passiert in Hamburg zwischen 1960 und 63? Davon erzählt dieser Podcast, Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre. Alle Folgen gibt's am 19. November in der ARD Audiothek. Abonniert den Podcast am besten dort, dann bekommt ihr direkt das ganze Beatles-Paket.